Geschwister, wir machen heute weiter mit unserer Predigtreihe, was wir von Paulus lernen können. Heute ist der dritte Teil dran. Wir haben eben die Bibelstelle gelesen, um die es auch geht, Apostelgeschichte Kapitel 13, die Verse 1 bis 12. In Apostelgeschichte Kapitel 13 ist mir wichtig geworden der Vers 2. Und da steht: Während sie aber dem Herrn dienten und fasteten, sprach der Heilige Geist: Sondert mir nun Barnabas und Saulus zu dem Werk aus, zu dem ich sie berufen habe. Da fasteten und beteten sie, und als sie ihnen die Hände aufgelegt hatten, entließen sie sie. Bevor diese erste Missionsreise angefangen hat, lesen wir etwas, dass auch Paulus und Barnabas versammelt waren, Gemeinschaft hatten. Wir lesen etwas, dass sie auch gefastet haben und gebetet haben. Und dass dann in dieser Gemeinschaft der Gläubigen der Heilige Geist hineinsprach. Wie, sagt die Bibel uns nicht. Ob es eine lautbare Stimme war, ob es innerlich eine Führung war, dass die Leute das wussten. Jetzt redet der Heilige Geist. Aber dass der Heilige Geist geredet hat, das ist das Entscheidende. Ich möchte uns einen Satz vorlesen. Gott beruft nicht die Qualifizierten, sondern er qualifiziert die Berufenen. Das ist ein wunderbarer Satz, den wir in der ganzen Bibel immer wieder erkennen, dass Gott Menschen ruft. Und Menschen ruft, die nicht vollkommen sind, Menschen ruft, die Fehler haben. Und ich bin der Überzeugung, dass Gott am meisten mit Menschen was anfangen kann, die in ihren eigenen Augen scheinbar nicht fähig sind, Dinge zu bewältigen. Wisst ihr warum? Weil diese Menschen verlassen sich auf den Herrn. Und wenn wir glauben, auf uns hat der Herr nur gewartet, solche Superhelden wie wir muss er nur aussenden, dann bleib zu Hause in deiner Stube. Wenn du aber das Gefühl hast, das Werk, zu dem der Herr dich beruft, übersteigt deine Kraft, dann bist du herzlich willkommen im Club der Berufenen. So ist es allen gegangen. Und das ist mir so wichtig geworden, das lernen wir von Paulus. Paulus war ein Mann der Gemeinschaft. Paulus war ein Mann, der Führung vom Heiligen Geist erlebt hat. Wisst ihr, warum das so wichtig ist? Weil wenn man im Werk des Herrn unterwegs ist, muss man berufen sein. Wisst ihr, das Schlimmste, was passieren kann, ist, wenn Menschen aus ihrer eigenen Kraft irgendwo unterwegs sind und dann ausgeben, sie sind im Namen des Herrn unterwegs und sind gar nicht berufen. Wisst ihr, warum auch in der Gemeinde manches kaputt geht? Weil Menschen Dinge übernehmen in der Gemeinde, zu der sie gar nicht berufen worden sind. Und es gibt manche Christen, die sitzen auf irgendeiner Position in der Gemeinde Jesu und haben Paddix. Können den Platz nicht frei machen. Ja, wir waren schon immer auf dieser Position. Ja, aber hat Gott dich da berufen? Vielleicht vor 10 Jahren. Das bedeutet ja nicht, dass du noch in 80 Jahren Jugendarbeit machst oder Kinderarbeit oder Predigten oder was auch immer. Es ist so wichtig. Sieh mal, Barnabas und Saulus, zwei Menschen. Man könnte sagen, das ist ja unmöglich, die wollen eine Missionsreise machen, diese beiden. So zwei Menschen gegen den Rest der Welt. So kommen wir uns manchmal auch vor, oder? Im Reich Gottes. Wem Gott beruft, den befähigt er auch. Wem Gott beruft, den befähigt er. Gamaliel war ja ein sehr weiser Mann. Die sind zu den Gestörten, haben gesagt, hier, das und das ist los. Und dann sagt Gamaliel in Kapitel 5 in der Apostelgeschichte Vers 38 folgendes. Und jetzt sage ich euch, steht ab von diesen Menschen und lasst sie. Denn wenn dieser Rat oder dieses Werk aus Menschen ist, so werdet ihr es nicht zugrunde gehen lassen. Wenn es aber aus Gott ist, so werdet ihr sie nicht zugrunde richten. können. Gamaliel war ganz entspannt, der hat gesagt, wenn es für Menschen ist, ist es ein kleines Strohfeuer. Aber wenn Gott dahinter steht, dann bleibt es. Da kann sich die ganze Hölle aufmachen. Wenn Gott dich beruft in einen Dienst, dann kann sich die ganze Hölle aufmachen. Sie werden dich nicht besiegen können. Berufene Gottes in ihrer Berufung, wenn sie in ihren Bahn bleibt, ist unüberwindbar. Merkt ihr das? Wenn Gott dich irgendwo hinstellt, dann kann sich keine Macht der Welt aufstellen und dich vernichten. Wo Gott dich hinstellt, bist du sicher. Nicht unbedingt sicher in Form von, ich werde nie krank, ich werde nie Probleme haben, ich mache alles richtig. Das meine ich nicht. Aber ich meine, du wirst bestehen können. Wie so ein Baum, der die Wurzeln fest in der Erde gegründet hat. Die Stürme kommen, aber er bleibt stehen. Das macht Gott mit jedem, den er beruft. Das können wir hier von Paulus lernen. Paulus hat nicht gesagt, ja, ist ja gut, dass der Heilige Geist da redet zu euch. Aber wir müssten noch, also Petrus, du müsstest auch mitkommen. Johannes, du musst auch mit dabei sein. Jakobus, du vor allen Dingen auch. Ist es nicht oft bei uns so, dass wir uns menschliche Stützen oft holen wollen? Dass wir denken, oh, der muss auch noch dabei sein und der auch. Schmeißt mal die ganzen, im Geiste gesprochen, die Krücken deines Lebens weg, wo du dich auf irgendwas stützt. Du sollst dich auf Jesus allein stützen. Das Zweite, was mir so wichtig wurde, worin lag die Gewissheit, dass der Herr siegt? Die haben sich aufgemacht und wollten jetzt losziehen. Aber wo war denn die Gewissheit? Das Erste, der Heilige Geist sprach. Paulus und Barnabas haben nicht gesagt, oh, weißt du, jetzt ist es auch langweilig, lass uns mal ein bisschen durch die Dörfer ziehen. Nein, die haben einen Auftrag gehabt. Und wenn Gott beauftragt, dann tut er dir Türen oft öffnen, die kriegst du sonst nie auf. Menschenherzen werden sich verändern, die hart wie Grubstahl sind. Das war das Wichtigste, der Heilige Geist sprach. Das Zweite, wo Gottes Kinder fasten, dienen und beten, zeigt Gott oft seinen Plan. Also die haben sich da nicht versammelt und haben Billard gespielt. Das dürfen wir als Christen auch, aber hier war es um eine Berufung. Und wo Menschen sich dem Herrn hingeben, da gibt sich Gott auch hin. Gott begibt sich dorthin, wo du dich hinbegibst. Wenn du dich zu ihm hinbegibst, kommt er dir entgegen. Gott ist nicht so, dass wenn du ihn suchst, er sagt, oh, du wirst mich aber nicht finden. Betschi, betschi. Nein, wenn du ihn suchst, findest du ihn. Noch etwas, wo der Sieg lag. Sie wurden mit Namen berufen. Der Heilige Geist sprach, sondert mir, wem aus? Sondert mir mal zwei Gläubige aus. Steht das da in Apostelgeschichte 13? Nein, da steht, sondert mir nun Barnabas und Saulus. Oh, der Heilige Geist kennt auch unseren Namen. Und jetzt müssen wir auch natürlich wissen, bei uns ist es oft egal, ob jemand Frieda heißt, Olga oder keine Ahnung wie. Im Judentum nicht. Im Jüdischen ist der Name unheimlich wichtig. Und wenn Gott sagt, ich kenne dich bei Namen, dann heißt das nicht, ich weiß, dass du Fritz heißt oder Olga. Das meint Gott nicht. Sondern er kennt deine ganze Persönlichkeit. Als Gott Paulus berufen hat, wusste er genau, auf was er sich einlässt. Als Gott dich gerufen hat, wusste er genau, auf was er sich einlässt. Gott hat auch all die Unmöglichkeiten, die du auch hast, im Blick, wenn er dich beruft. Aber es hält ihn nicht auf, dich zu berufen, weil er mit diesen unmöglichen Situationen in dein Leben fertig wird. Deswegen kann keiner sagen, oh, das schaffe ich nicht, kann ich nicht, ist mir zu groß, zu klein. Gott sagt, ich bin da. Ich habe doch nicht gesagt, dass du das tun sollst. Ich tue es durch dich. Du musst nur zu mir kommen. Das ist alles, was ich von dir will. Die Brüder hatten eine Gebetsmacht hinter sich. Steht da, die fasteten, Vers 3. Die fasteten und beteten sie. Und als sie ihnen die Hände aufgelegt hatten, entließen sie sie. Paulus sagt in 2. Korinther etwas Interessantes auch. Kapitel 1, Vers 11. Wobei auch ihr durch das Gebet für uns mitwirkt. Sieh mal, ihr wart nicht in Nürnberg, aber wir waren da. Aber ihr wart mit uns mit durch eure Gebete. Das ist das Schöne. Du kannst heute Abend für jemanden beten, der irgendwo in der russischen Gefangenschaft ist. Sei Gott dankbar, dass du da nicht drin bist. Aber du darfst dich eins machen. Hilf mein Bruder, hilf meine Schwester, die jetzt da sind. Und handelt Gott? Natürlich handelt er. In 2. Mose, Kapitel 17, Vers 11, als Israel dort mit Amalek im Kampf ist und Josua unten kämpft und Mose auf dem Berg ist, Aaron und Hur zur Seite, da steht in der Bibel, solange er die Arme hochhielt, hatte Israel Sieg. Und als die Arme Moses sinken, hatten sie keinen Sieg mehr. Ein Bild für das Gebet und die Macht des Gebetes, des Sieges. Simon und auch den mächtigen Mose wurden mal die Arme schwer. Wir alle, auch die Stärksten im Reich Gottes, werden mal schwach. Und dann brauchst du einen Hur und einen Aaron, der dich wieder stützt, der dir hilft, die Arme wieder aufzurichten zu dem Herrn. Reichsgottesarbeit ist nicht Einzelgängerarbeit, sondern Teamwork. Das haben viele leider noch nicht kapiert, auch in vielen Gemeinden nicht. Anstatt sich zu freuen, dass es so eine Vielfalt von Gaben gibt, regen sich Leute auf und sind von der Macht zerfressen und können nichts abgeben. Hier war das anders. Sie verkündigten was? Das Wort Gottes. Das steht in Apostelgeschichte 13,5. Und als sie in Salamis waren, verkündigten sie das Wort Gottes. Also sie verkündigten nicht ihre Ideologien. Ne? Paulus war ja auch ein studierter Mann, der hätte ja auch irgendwas über Sokrates sagen können. Nee, das hat er aber nicht gemacht. Er hat die Bibel gepredigt. Als wir dort in Nürnberg waren, da haben wir nicht uns gepredigt, sondern Jesus. Deswegen hatten sie Sieg. Martin Luther hat mal gesagt, Christen, die beten, sind wie Säulen, die die Welt tragen. Durch diese ganzen letzten Monate der Krankheit, die wir dort begleiten durften, habe ich wieder neu gemerkt, welche eine Macht das Gebet hat. Was haben wir gebetet? Mein Gott. Im Krankenhaus. Das ist die Macht, auf die es ankommt. Und dann lesen wir hier, dass es da so einen komischen Zauberer gab, Elimas. Der wollte nicht, dass der Sergius Paulus sich bekehrt. Das wirst du immer erleben im Reich Gottes. Es gab viele Probleme. Hier lesen wir am Anfang, wenn wir die Apostelgeschichte 13 lesen, wir lesen am Anfang nicht von großen Bekehrungen oder Erweckungen, nichts, sondern es gab gleich richtig Krieg. Sieh mal, wenn du auf der Seite Jesu stehst, in dem Moment wärst du erst vom Satan richtig angegriffen. Weil davor, wenn du dich nicht bekehrst und Jesus in dein Leben nichts zu sagen hat, da interessiert dich das. Interessiert der Satan das eigentlich nicht, weil er dich sowieso hat. Aber in dem Moment, wo du dich zu Jesus begibst, wo du die Seiten wechselst, fängt er an, dich zu hassen mit tiefster Glut seines Herzens. Und er hat nur ein Ziel, dich umzubringen. Dich umzubringen, geistlich umzubringen und auch leiblich. Der Satan hasst Menschen, die Christus verherrlichen. Das haben die auch gespürt. Das haben wir auch gespürt. Das ist nicht so einfach, wenn man sich aufmacht für Jesus, nicht nur Friede, Freude, Eierkuchen. Da kommen manchmal Bollwerke von Anfechtungen auf einen zu. Warum eigentlich? Ich habe versucht, eine Antwort zu finden. Hört mal. Wenn ein Taucher in Meerestiefe hinabsteigen will, so wird vorher nicht nur für Luftzufluss gesorgt, sondern auch sein Gleichgewicht gesichert durch Anlegung eines Bleigewichts an seine Sohlen. Alle, die im Reich Gottes mithelfen, brauchen nicht nur himmlische Zuflüsse von oben, sondern auch Gewichtssteine, allerlei Anfechtungen und Leiden, damit ihr inneres Gleichgewicht erhalten wird und sie vor falschem Höhenflug bewahrt bleiben. Und deswegen führt das Gott auf zu. Das sagte Paulus in 2. Korinther 12, Verse 7 bis 9, sagte der Herr ganz klar. Nein, ich lasse es nicht. Damit du dich nicht überhebst. Ich habe festgestellt, dass wenn Gott Menschen besonders viel anvertraut, gehen die oft durch besonders große Not. Warum? Ganz einfach. Weil diese Menschen in der größten Gefahr zu stehen, geistliche Angeber zu werden. Ich glaube, dass ein Prediger, bei dem sich viele bekehren, der wird am meisten von Satan angegriffen, dass er ein stolzlicher Angeber wird. Und deswegen tut Gott oft viel Not rein. In unserer Gemeinde ist manches auch hineingelegt worden an Leid, damit auch wir keine geistlichen Angeber werden. Der Herr möchte immer schön, dass wir schön auf unsere Knien, immer schön flehen, wie kleine Kinder. Dann sagt er, so ist gut. Und wenn wir anfangen, geistliche Zampanus zu werden und sie über andere zu überheben, dann kann Gott uns nicht mehr gebrauchen. Wisst ihr, wen Gott gebrauchen kann? Der auf den Knien liegt mit leeren Händen und sagt, Herr, ich kann nicht mehr. Und sagt Gott, ey, gut, du hast endlich mal die Wahrheit gesagt, du kannst nicht mehr. Hat zwar lange gedauert, bis du auf diesen Punkt gekommen bist, aber jetzt hast du es endlich kapiert. Das Problem bei uns Menschen ist nur, dass sobald wir wieder zu viel Luft bekommen, die Gewichtssteine, die werden dann leicht, dann fangen wir wieder an, nach oben zu steigen. Dann sagt er, nee, nochmal ein bisschen Blei drauf. Wieder Probleme in der Gemeinde. Oh Herr, da gehen mir auf die Nerven, die Geschwister. Ja, ganz gut so. Das werde ich alles gebrauchen, damit du anfängst, richtig zu beten. Das lernst du nicht anders. Das lernst du nur, wenn du nicht mehr weiterkommst. Und das ist das Ziel Gottes. Es gab viele Probleme. Wenn wir Apostelgeschichte 13, Vers 13 lesen, da steht, als Paulus und seine Begleiter von Paphos abgefahren waren, kamen sie nach Perge in Pamphylia. Johannes, mit dem Beinamen Markus, aber sonderte sich von ihnen ab und kehrte nach Jerusalem zurück. Der hat Fahnenflucht begangen. Heide Witzka. Da war der Johannes Markus nicht da. War ein junger Kerl. Und man weiß auf diesem Weg da, wo die hingewaren, dieser Weg war bekannt für Räuber und schwere Probleme, die es da gab. Und er hat sich gedacht, ich pack die Koffer. Der Bruder, der gesagt hat, die Gemeinde zu Smyrna wird einige ins Gefängnis werfen. Dann hat er gesagt, ganz offen, der Bruder in einer Predigt, und ich hätte die Koffer gepackt und wäre von Smyrna abgehauen. Er hat gesagt, sali vista, mein Freund, ab nach Kanada. Und ich fand das so ehrlich von diesem Bruder. Und ich hätte vielleicht auch so reagiert wie Markus, wenn ich gewusst hätte, wo wollen die hin? Ja, die wollen dahin, wo sie jeden Tag Leute abknallen. Wunderbar, der Herr segne dich, Michael, geh mal alleine. Wisst ihr? Das ist doch bei uns leicht so, oder? Ich finde das aber schön, dass der Herr uns auch hier zeigt, dass auch wir Christen von der Enttäuschung nicht bewahrt bleiben. Paulus und Barnabas, die hatten vielleicht gedacht, Mensch, der muss doch nur mal dankbar sein, so ein junger Kerl, den nehmen wir mit. Den nehmen wir mit in der Reichsgottesarbeit und dann haut er ab, die alte Pfeife. Waren die enttäuscht? Vielleicht Paulus noch mehr als Barnabas, das wissen wir aus der zweiten Missionsreise. Da wollte Paulus den nämlich nicht mehr mitnehmen. Barnabas hat ein weiteres Herz gehabt. Später hat Paulus auch erkannt, Markus ist mir wichtig, 2. Timotheus 4. Aber es hat lange gedauert. Barnabas hat ein größeres Herz gehabt. Für Versager. Den siehst du nämlich immer, wenn Leute irgendwo nicht gemocht worden ist, Barnabas im Spiel, der hat die immer aufgenommen. Die brauchen wir in unserer Gemeinde. Vorsicht, Feind. Neid und die Machtfrage sind höchst zerstörerisch. Wissen wir, wo wir das lesen? Das lesen wir in Apostelgeschichte 13, ab Vers 44. Am nächsten Schabbat aber versammelte sich fast die ganze Stadt, um das Wort Gottes zu hören. Als aber die Juden die Volksmengen sahen, wurden sie vor Eifersucht erfüllt und widersprachen dem, was von Paulus geredet wurde, und lästerten. Geschwister, das wird immer so sein. Neid und die Machtfrage sind höchst zerstörerisch. Ne? Und wisst ihr, was ich festgestellt habe? Das sind die Leute in der Gemeinde, die nie was tun. Die wissen über alles besser. Aber die Kinderarbeit, die war auch mal cooler. Und die Jugendarbeit, das ist auch nichts mehr, was das mal war. Und der Prediger, der sabbelt auch jeden Sonntag das Gleiche. Ich habe noch nie gemerkt, dass in einer Gemeinde jemand, der aktiv mitarbeitet, viel Schlechtes und Negatives über die Gemeinde sagt. Das sind nur die Zuschauer. Die wissen alles besser. Sind nur selbst nicht im Dienst für den Herrn. Und werden eines Tages mit leeren Händen vor dem Thron Jesu stehen. Und dann wird Jesus das Spiel umdrehen. Dann wird er sagen, wo warst du denn? Ja, aber die Kinder, Moment mal, wo warst du? Ja, aber wo warst du? Hast du dich eingebracht? Du warst Weltmeister in Runterreißen, in Niedermachen, niederträchtig sein. Aber hast du deinen Bruder und deine Schwester, warum hast du nicht mehr mitgeholfen in der Kinderarbeit? Du wusstest doch alles so gut. Ich habe von nichts mehr in der Gemeinde Angst als von Menschen, die sagen, sie sind Christen und dann den ganzen Tag nur Zank und Streit in der Gemeinde machen wollen. Ich bezweifle auch, dass solche Menschen wirklich wiedergeboren sind, weil die drehen sich nur um sich selbst. Aber wir sollen uns nicht um uns selbst drehen, sondern um Jesus. Paulus musste das erleben. Markus, haut ab. Es gab viele Probleme. Habe ich auch schon erlebt. Ich bin enttäuscht worden von Menschen und ich habe auch andere enttäuscht. Es gibt so einen schönen Spruch, Menschen enttäuschen, Christen enttäuschen, nur Christus enttäuscht uns nie. Aber etwas, Enttäuschung ist etwas Gutes. Jetzt sagen einige, ist jetzt ja verrückt geworden da vorne. Nein, nein, Enttäuschung ist gut. Wisst ihr, was das Wort bedeutet? Es ist das Ende einer Täuschung. Wir müssen auch enttäuscht von Gott werden. Wisst ihr warum? Weil wir oft alle Götzenbilder haben. Auch du. Auch du. Wir haben so ein Bild, wo wir sagen, so und so ist Gott. Du hast Gott nicht in der Tasche. Er hat dich in seiner Tasche, ja, aber nicht umgekehrt. Wir wissen alles. Wir können auch Gott genau, ja, das hat er früher so gemacht und das macht Gott heute so. Wir wissen alles. Und Gott sagt, hör mal, hast du überhaupt, kriegst du noch was mit? Ich bin der Ewige. Es gab viele Probleme und Paulus musste da durch. Deswegen können wir von diesem Mann lernen, der ist nicht abgehauen. Der hätte jetzt auch sagen können, nee, jetzt lass das mal, den Markus und so, Barnabas, vielleicht haben wir uns auch getäuscht, der Heilige Geist hat vielleicht gar nicht gesprochen, die haben gesponnen, die haben vielleicht zu viel getrunken abends oder keine Ahnung, zu viel gegessen, dann haben die irgendwelche Visionen gehabt, ich hau ab. Macht das Paulus? Nee. Der hätte auch sagen können, oh, ihr Juden, ich bin doch selbst einer, ich will euch doch nur retten und ihr, für meine Liebe schlägt ihr mich und so, solltet doch verloren gehen, mir doch egal, dann gehe ich jetzt nach keine Ahnung, nach Afrika oder wo. So hätte er reagiert, wenn er sich in den Dienst gestellt hat. Aber wen Gott in einen Dienst stellt, der bleibt, wenn die Stürme kommen. Das ist der Unterschied. Wisst ihr, berufene Menschen, die bleiben in ihren Dienst, wenn die Stürme kommen. Und Menschen, die sich selbst berufen haben, die hauen ab. Punkt. Paulus war von Gott berufen. Worin lag denn die Kraft der Predigt des Paulus? Er sagte ja selbst, wenn ich komme und rede, dann sagt er, oh, der hat nichts drauf. Wir Zinti neigen natürlich auch dazu, ne? Es gibt so manche Prediger, die sind so monoton ein bisschen, ne? Die haben so eine Sprache. Bin auch ehrlich, die liegen mir auch nicht so, aber die haben mir trotzdem was zu sagen, ne? Ich bin ja selbst so ein kleiner Verrückter, der auch mal ein bisschen impulsiver ist. Das ist meine Art und ich mag Menschen auch so, die ein bisschen lebendiger sind. Aber es kommt auf den Inhalt drauf an. Paulus seine Kraft, wenn wir Apostelgeschichte 13, die Verse 13 bis 52 jetzt mal durchlesen würden, in der ersten Missionsreise dort, dann merken wir, seine Waffe war das Wort Gottes. Du, wenn du predigen willst, dass Gott Menschenherzen bewegen kann, dann musst du nicht deine Ideologien bringen oder Philosophien, dann musst du das Wort bringen. Ich finde das so schön, dass die Kinder das schon lernen, die Worte. Wort Gottes ist Power. Als Jesus vom Satan angefochten wurde, hat er mir nicht irgendwie eine Auseinandersetzung gab theologisch irgendwie über irgendwas. Der hat ihm das Wort ausgelegt. Ne? Aber der Satan kennt das Wort, er verdreht es nur, ne? Wie es auch Sekten machen. So immer da mal was raus und da mal was raus. Ne? Aber Jesus war zu Hause, der kannte, Jesus kennt den Kontext. Ne? Kennt viele Christen auch nicht. Manche Gemeinden sind dadurch auch ein bisschen schräge, weil sie den Kontext nicht verstehen. Ne? Der Feind hat es geschafft, die nehmen nur einmal eins, ja, hier ist das doch. Ne? Da stehen noch 50 andere Verse, aber die nehmen sie nicht. Nee, aber haben wir schon immer so gemacht. Das hat schon Onkel Berti so gemacht und Tante Helga und so. Wir machen das auch so. Okay. Das sind dann Traditionschristen, nenne ich sie. Aber eigentlich sollten Christ, das Wort Christ kommt von Christus und Christus ist wortgebunden. Das heißt, wenn du Christ bist, musst du wortgebunden sein und nicht traditionsbewusst. Und die Tradition ist oft wichtiger als die Schrift, das Götzendienst. Egal welche Tradition du hast, die darf nie gleich mit der Schrift sein. Wenn du das tust, ist deine Tradition Götze. Völlig egal, wo du herkommst und wer du bist. Das Wort muss das Sagen haben. Und wenn ich nach 50 Jahren erkenne, oh, ich hab was Falsches gemacht, dann muss ich mich auch hinstellen und sagen, sorry Leute, ich war da ein bisschen kurzsichtig. Das stimmt so gar nicht. Denn es gibt noch die und die Stellen, die habe ich früher einfach so beiseite geschoben. Also Paulus hatte die Kraft, weil die Waffe war das Wort. Das Thema, was war sein Thema? Christus. Gibt es ein schöneres Thema als Jesus? So herrlich, über ihn zu reden, oder? Liebst du ihn? Beschäftigst du dich viel mit Jesus? Ist er oft in deinen Gedanken? Sehnst du dich, ihn zu sehen? Bewunderst du ihn täglich? Bleibst du manchmal stehen, auch wenn du die Natur siehst, und bleibst stehen und siehst die schönste Sonne aufgehen und sagst, Herr, wie blass ist diese Sonne gegen dich? Die Gott lieben werden sein wie die Sonne. Du bist die Liebe in Person. Offenbarung 1, Johannes fällt wie blind, tot, voll nieder. Der Einzige, an dem man sich nie genug satt sehen kann, ist Christus. Je länger du ihn betrachtest, desto schöner wird er. Und deswegen wird das in der Ewigkeit nie langweilig. Manche sagen, oh, das ist doch langweilig, da immer Bibel arbeiten oder so. Nein, ihr habt keine Ahnung. Wisst ihr, ich sage euch etwas. Ich würde mich auf den Himmel freuen, wenn Jesus nicht ein Wort die ganze Ewigkeit sagt und nur mich angucken würde. Weil ich die ganze Ewigkeit mich nicht satt sehen könnte an seiner Schönheit. Das ist Jesus. Und das wusste Paulus und deswegen hat er ihn gepredigt. Er hat gesagt, vergiss Paulus, vergiss Barnabas, vergiss Petrus. Jesus muss da sein. Wisst ihr, warum so viel Streit in manchen Gemeinden ist? Weil es da geht es um Fritz, um Holger, um Emil und keine Ahnung um wen. Aber es geht nicht mehr um Jesus. In der Gemeinde Jesus, in der Gemeinde muss Jesus das Zentrum sein. Ich habe das mit den Jungen letzte Woche so gesagt. Wenn ihr Probleme habt, dann müsst ihr miteinander reden. Und wisst ihr, was ihr dann machen müsst? Dann müsst ihr euch an die Hand fassen, vor eure Knie gehen und sagen, Herr, hier sind wir beiden. Du hast für uns beide das Leben gegeben. Du liebst uns beide gleich. Wir haben unterschiedliche Sichten, aber wir müssen vernünftig miteinander arbeiten. Hilf, dass wir beide zu deiner Ehre leben. Wenn die beiden wieder aufstehen, haben die immer noch die gleichen unterschiedlichen Meinungen, aber ihr Herz ist verändert. Warum? Weil sie kapiert haben, es geht um den Mann am Kreuz. Wisst ihr, warum Paulus noch so eine Vollmacht hatte? Weil er lebte, was er predigte. Das ist ja oft bei uns das Problem. Wir reden so fromm und wir leben so merkwürdig manchmal. Der das lebt, was er predigt, hat Vollmacht. Und die beste Predigt ist dein Leben. Warum hat Paulus noch so eine Vollmacht gehabt? Er hasste Personenkult. Apostelgeschichte Kapitel 14. Da passiert etwas ganz Gewaltiges und die Leute sagen, Mensch, die Götter sind den Menschen gleich geworden. Was ist das denn? Paulus wird verglichen mit einem Gott. Manche Christen glauben das manchmal vielleicht auch, ne, so ein Stück weit, dass sie auch so ein kleiner Gott sind. Manche Christen haben Starallüren. Ich kenne auch manche Prediger, die haben Starallüren. Wenn du die mal fragst, so, und du kannst mal zu uns in der Gemeinde kommen, wie viel seid ihr denn? So 50. Oh, ich muss mal gucken. Oh, das sieht schlecht aus. Der gleiche Prediger predigt komischerweise 2 Wochen später auf irgendeiner Veranstaltung vor 1000 Leuten, aber die 30-Mann-Gemeinde, die hat ihn nicht bewegt. Das sind geistliche Spinners. Die werden eines Tages vor dem Gericht Gottes dastehen und das wird alles verbrennen. Weil es ging um sie. Paulus hasste Personenkult. Und der erste Missionsbericht, den lese ich uns mal vor. Apostelgeschichte 14, die Verse 26 bis 28. Und von da an segelten sie ab nach Antiochien. Wo bin ich? Und als sie in Perge das Wort geredet hatten, gingen sie hinab nach Attalia. Und von da segelten sie ab nach Antiochien, von wo sie der Gnade Gottes befohlen worden waren zu dem Werk, das sie erfüllt hatten. Als sie aber angekommen waren und die Gemeinde zusammengebracht hatten, erzählten sie alles, was Gott mit ihnen getan und dass er den Nationen eine Tür des Glaubens aufgetan hatte. Sie verweilten aber eine nicht geringe Zeit bei den Jüngern. Bei dem ersten Missionsbericht können wir viel von Paulus lernen. Das erste, die ganze Gemeinde wurde informiert. Wisst ihr, warum in der Gemeinde manchmal so Zwietracht ist? Weil man geheime Orden hat. Natürlich müssen auch die ältesten Brüder nicht immer alles bis ins Detail mit der Gemeinde ausdiskutieren. Das ist klar. Aber manche Älteste oder Pastoren die glauben, sie sind der Geheimbund des Herrn. Wisst ihr, wenn meine Geschwister das nicht wissen, wie sollen sie mich denn unterstützen? Ich muss euch doch einweihen. Paulus hat das getan. Er hat gesagt, alle, ihr müsst alle kommen, jetzt geht es um Jesus, alle. Und dann hat er den Bericht erzählt. Er hätte ihnen auch gesagt, ruf mal den Ältestenrat zusammen und noch ein paar Diakone und dann schnacken wir mal über den ersten Missionsbericht. Nein. Vielleicht waren da auch Kinder dabei, die wollte Paulus auch haben. Merkt ihr das? Das können wir von Paulus lernen. Die ganze Gemeinde wurde informiert. Und das Zweite, sie rühmten Gott, nicht sich selbst. Da steht wortwörtlich, sie erzählten alles, was Gott mit ihnen getan hat. Der Paulus hat nicht gesagt, also Leute, ich erzähle euch jetzt mal, ne? Also auf so eine Leute wie mich haben die nur gewartet. Ihr hättet mal meine Predigt hören müssen. Die wollten mich zum Zeus machen, zu ihrem Gott. Ich bin ein cooler Typ, oder? Ihr müsstet alle mal so predigen wie ich, dann könnte Gott auch was bewirken. Kein Wort von so einem Schwachsinn, ne? Sondern sie rühmten Gott und nicht sich selbst. Und das, meine größte Angst ist, wenn Gott uns gebraucht, dass wir anfangen, uns selbst zu rühmen. Geschwister, wenn ihr irgendwann merkt, dass ich so ein geistlicher Angeber werde, dann haut mir bitte christlich die Bibel um die Ohren. Und wenn ihr das nicht tut, versündigt ihr euch. Ich habe vor nichts mehr Angst, als wenn, gerade wenn man predigt, dass wir bloß keine geistlichen Angeber werden. Dass wir uns irgendwas einbilden. Es gibt manche Brüder, da ist man in einem Bruderkreis. Und wenn andere Brüder die Bibel aufschlagen, dann belächeln sie das. Ne? Naja, er hat auch was zu sagen. Schlafen sie, ne? Sie brauchen keine Korrektur mehr. Sie brauchen auch nicht mehr dazu zu lernen. Sie sind schon in der Ewigkeit angekommen. Ich hoffe, dass wir nie solche geistlichen Spinner werden. Sondern ich hoffe, dass wenn Kinder mit uns reden, wir neugierig sind. In diesem Mentoring mit den Teenies lerne ich so viel. Müsst ihr mal mitkommen. Für mich mit einer der schönsten Stunden freue ich mich den ganzen Monat immer drauf. Die kommen mit Fragen. Das ist unglaublich. Ich glaube nicht, dass es auf einer Bibelschule so gute Fragen gibt wie in dieser Teenie-Stunde. Manchmal habe ich das Gefühl, Herr Jesus, habe ich diese Bibelstelle überhaupt schon mal gelesen? Nee, ich glaube nicht, obwohl ich sie schon 100-mal gelesen habe. Ich glaube, wenn wir das nicht mehr haben, dann sieht es geistlich ganz schlecht um uns aus. Das Wichtigste im Bericht war, dass Menschen zum Glauben an Jesus Christus gekommen waren. Darum ging es. Und wir erzählen oft von unseren Plänen oder so. Leute, wir machen uns das Gemeindeleben oft so schwer. Wir diskutieren, ja, was machen wir denn? Was ziehen wir an? Weiße Hemde, schwarze Hemde, grüne Sandalen, blaue Sandalen. Leute, das ist alles albern, oder? Was singen wir für Lieder? Von Michael Green eins oder von Paul Gerhard oder von... Das ist unser Problem. Die Menschen, die verrecken, die gehen ohne Jesus in die Ewigkeit verloren. Und wir diskutieren, wollen wir jetzt mit der Gitarre oder mit dem Schlagzeug? Nee, mit dem Schlagzeug ist zu modern, nur mit der Gitarre. Cajon ist auch... Leute, haben wir überhaupt verstanden, um was es geht? Nee, haben wir nicht. Menschen sollen Jesus finden. Das geht nur um ihn. Vergiss die Sinti-Gemeinde, vergiss FEG Bahnfeld, vergiss wen auch immer. Es geht um Jesus. Jemand hat mal gesagt, Mission ist der Pulsschlag der Gemeinde. Wenn der Puls nicht mehr geht, dann kippen wir um und sind tot. Wenn eine Gemeinde nicht mehr Missionseifer hat, wenn wir nicht mehr ein Herz haben für verlorene Menschen, dann lass uns vorne den Schlüssel umdrehen und wegschmeißen. Dann brauchen wir uns hier nicht mehr zu versammeln. Dann haben wir überhaupt nicht verstanden, was Jesus getan hat. Dann habe ich noch einen wunderbaren Satz gelesen. Mission geschieht immer auf den Hintergrund einer sterbenden Welt. Das ist ein schöner Satz, ne? Mission geschieht immer auf dem Hintergrund einer sterbenden Welt. Noch ist Gnadenzeit, Leute. Noch können wir den Menschen erzählen, du, es gibt für dich Hoffnung. Im Bericht hören wir nichts von großen Wundern, Heilungen, Bewahrungen oder die großen Siege gegen den Teufel. Das gab es bestimmt auch. Das haben die vielleicht auch da ein bisschen besprochen. Aber es hat Gott nicht in der Bibel aufgenommen. Aber was steht da? Menschen wurden zum Herrn Jesus geführt. Das steht da. Und damit will Gott uns auch zeigen, es ist schön, was man erlebt an Bewahrung. Es ist alles wunderbar. Aber in der Ewigkeit geht es nur darum, bist du gerettet oder nicht? Und das sollte uns immer wieder motivieren. Ich habe einen schönen Satz gelesen, den wünsche ich uns auch. Das, was von Gott kommt, fließt wieder zu ihm hin, stellt ihn durch Jesus Christus in den Mittelpunkt. Das ist ein schöner Satz. Paulus hat das immer wieder getan. Das liebe ich an Paulus. Sieh mal, Gott hat den Mann gebraucht, hat die meisten Lehrbriefe, alle hat von Paulus sind die, ne? Das hat Gott diesem Mann offenbart. Aber er hat die Menschen alle nur auf Jesus gewiesen. Christus ist mein Leben. All mein Wissen achte ich für Dreck. Hauptsache Jesus ist da. Der Mann hat kapiert, um was es ging. Und zum Schluss möchte ich mit einem Zitat von Bruder Carey schließen. Der sagte einmal, erwarte große Dinge von Gott und wage große Dinge für Gott. Du hast nicht irgendjemand in dein Lebensboot. Er ist der King. Er ist der König. Und er ist der, der alles in der Macht hat. Möge Gott uns schenken, dass wir solche Glaubensmenschen werden wie Paulus. Ich hoffe, dass wir das mitnehmen. Dass wir uns neu in das Wort verlieben. Dass wir nicht mehr auf unsere Schwachheiten gucken, sondern auf seine Stärke. Und dass sich in unserem Gemeindeleben, auch wenn es Probleme gibt, dass wir den Blick nicht verlieren auf den Sieger. Und dass wir dann, wenn wir berichten, so wie wir heute berichten durften, nicht uns rühmen, sondern ihn.